Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Heute werde ich mich eines zeitlosen Themas annehmen, nämlich ich werde über die Grundideen von Friedrich August von Hayek sprechen. Das Ganze basiert auf einem Vortrag, den ich in etwas abgewandelter Form schon mehrfach gehalten habe, bei der Sommerakademie der Hayek-Gesellschaft. Und ich denke, das ist etwas so Grundlegendes, dass man es auch unabhängig von irgendeinem Jahrestag, Geburtstag, Todestag oder sonst irgendwas von Hayek machen kann, weil es die Grundlage ist für das Weiterdenken. Und die Grundlage oder eine Grundlage dafür ist, weiter über gesellschaftliche, soziale Phänomene, über Freiheit, über individuelle Freiheit nachzudenken. Ich beginne mit einer Definition von Freiheit, die schon allein sehr viel Potenzial hat, Diskussionen anzuregen. Freiheit ist nach Hayek dieser Zustand, in dem ein Mensch nicht dem willkürlichen Zwang durch den Willen eines anderen oder anderer unterworfen ist. Das ist ganz kurz, ist aus der Verfassung der Freiheit. Und es bringt mit sich, dass Hayeks Freiheitsbegriff sehr unterschiedlich ist von vielen, die sonst so verwendet werden. Und er ist auch gleichzeitig viel klarer. Ich komme darauf jedoch zurück. Es ist nur eine Einführung in den Freiheitsbegriff. Da kann man trotzdem jetzt schon mal drüber nachdenken. Es ist die Abwesenheit von Zwang. Und zwar von Zwang durch andere Menschen. Vom intentionalen, vom gewollten Zwang durch andere Menschen. Doch bevor wir hier weitergehen, noch ein klein wenig zu seinem Lebensweg. 1899 geboren in Wien, in einer Stadt, die in diesen Jahrzehnten, dann auch ins 20. Jahrhundert herein, ein ungeheures intellektuelles Potenzial hatte. Eine der Städte in Europa und in der Welt, wo neue geistige Entwicklungen positiver und negativer Art in diesem Jahrzehnt, in dem er geboren wurde, und vor allem natürlich in den nächsten Jahrzehnten, in denen er dann selber zur intellektuellen Reife kam, sich abgespielt haben. Viele spannende, wichtige geistige Entwicklungen hatten in Wien ihr Zentrum oder waren wenigstens in Wien zu spüren und wurden beeinflusst. Er hat dann Rechts- und Staatswissenschaften studiert, promoviert 1923. Er war vorher, auch das hat sein Leben beeinflusst, er war vorher im Ersten Weltkrieg. Er kommt aus einer Familie, die sehr gut, wie man heute sagen würde, damals gab es das Wort vielleicht noch gar nicht, die sehr gut vernetzt war in Wien, in der intellektuellen, der künstlerischen Szene. Er war ein bisschen entfernt mit dem großen Philosophen Ludwig Wittgenstein, verwandt. Jedenfalls war er ein Angehöriger der intellektuellen Szene dann nach dem Ersten Weltkrieg des Wiens der 20er Jahre. Dann hat promoviert 1923. Er ist schon während des Studiums in sehr engen Kontakt mit Ludwig von Mises gekommen, über den wir hier auch schon gesprochen haben und auch noch sprechen werden. Auch einer der ganz großen Ökonomen der sogenannten österreichischen Schule. Hayek hatte zu Anfang seines Studiums gar nicht so starke Beziehungen zu dem, was man wirtschaftlichen Liberalismus oder Freimarkttheorie oder sowas oder auch dann später österreichische Schule der Nationalökonomie nennen könnte. Er hat sich aber immer mehr in diese Richtung bewegt. 1929 hat er dann sein erstes Buch veröffentlicht, Geldtheorie und Konjunkturtheorie. 1931 hat viele Aufsätze geschrieben. 1931 wurde er Professor an der London School of Economics und dort begann seine praktisch lebenslange Auseinandersetzung mit dem Werk von John Maynard Keynes, mit dessen Theorien, die ja vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ungeheuer einflussreich werden sollten und zu sehr vielen Fehlentwicklungen oder ihre Umsetzung, vielleicht sogar ihre falsche Umsetzung, also nicht in Keynes Sinn, zumindest teilweise war sie aber in Keynes Sinn, ihre Umsetzung hat zu sehr vielen gesellschaftlichen Verwerfungen, negativen Entwicklungen dann später geführt. Dann kam sein im breiten Publikum einflussreichstes Werk 1944, The Road to Serfdom, Weg zur Knechtschaft. Dort hat er sich mit Sozialismus und Totalitarismus auseinandergesetzt. Über das Werk lohnt es auch nochmal einzeln zu sprechen. Es ist eine Auseinandersetzung, die damals gar nicht populär war, weil er ja das System des Kommunismus, des totalitären Kommunismus, oder des Kommunismus muss totalitär sein, des Sozialismus, also des damaligen Kriegsalliierten der Sowjetunion, mit dem Westfaschismus, des Nationalsozialismus verglichen hat und sehr viele Gleichheiten gefunden hat und dann auch gezeigt hat, wie der Weg in die Knechtschaft sich abspielt. Dann war er Professor in Chicago. 1960 hat er eines seiner Hauptwerke geschrieben, The Constitution of Liberty, die Verfassung der Freiheit. Bis heute lesenswert und es ist auch außerordentlich gut zu lesen. Man muss vielleicht nicht jede Fußnote lesen, aber es ist ein sehr systematischer Ansatz. Aus dem stammte auch das Zitat, was ich da eben gebracht habe. Dann war er Professor in Freiburg im Breisgau, dann erhielt er den Nobelpreis, was kein richtiger Nobelpreis ist, aber von der schwedischen Nationalbank ausgeschrieben. So heißt also für Wirtschaftswissenschaften 1974. Und dann hat er, und das ist vielleicht das letzte ganz Spannende, man kann das alles nachlesen, über sein Leben hat er in den 70er und 80er Jahren intensive politische Beratungstätigkeit für Ronald Reagan und Margaret Thatcher gemacht, für diejenigen Politiker, die zumindest einen Teil seiner Ideen, und nicht nur seiner Ideen, sondern der vieler anderer Anhänger des freien Marktes, versucht haben, in reale Politik umzusetzen. 1992 ist er dann gestorben. Und ich beginne mit einer, in der Übersicht über das, was er gedacht hat und was für uns heute wichtig ist, mit einer Aussage, die vielleicht trivial klingt, aber nicht ist. Der Aussage, Ideen sind wichtig. Hayek war der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit politischen Ideen außerordentlich wichtig ist und dass sie Gesellschaften, Staaten, politische Entscheidungen verändern kann. Veränderung der politischen Ordnung, so war er überzeugt, können nur durch Veränderung der Ideen und Werte der Menschen herbeigeführt werden. Deshalb ist öffentliche Debatte wichtig. Es ist also wichtig, sich nicht nur über Tagesfragen auszutauschen, über kurzfristiges, sondern über langfristige Werte und Ideen. Das ist von entscheidender Bedeutung und ein Beispiel ist die Wende zu mehr Marktwirtschaft im Westen und die Abkehr vom Keynesianismus, die zumindest teilweise Abkehr vom Keynesianismus. Das ist durch einen Umschwung in der öffentlichen Meinung herbeigeführt worden. Durch Leute wie Hayek, durch viele andere, die dann sekundäre sozusagen Überträger seiner Ideen waren. Inzwischen haben wir, und das ist ganz interessant, wichtig und traurig, zeigt aber, dass es natürlich auch in die andere Richtung geht. Wir haben eine Kehrtwende zum Etatismus in der politischen Auseinandersetzung im Westen und in der ganzen Welt. Immer mehr Menschen glauben, dass zumindest teilweise Steuerung der Produktivkräfte und vieles andere, Steuerung des Verhaltens der Menschen durch den Staat etwas Gutes sei. Etwas, wogegen sich Hayek sein Leben lang ausgesprochen hat. Das heißt, wiederum, es ist ein Beleg zumindest für die Aussage, dass Ideen wichtig sind, dass Werte und Ideen wichtig sind. Es gibt eine Richtung zum Etatismus, das ist nicht einfach von irgendwelchen bösen Politikern gemacht worden, sondern das ist entstanden, weil durch viele, viele verschiedene Faktoren die öffentliche Diskussion sich sehr stark Richtung Etatismus in den letzten Jahren gedreht hat. Also, zusammenfassend nochmal, für Hayek, Hayek glaubte und Hayek hat sein ganzes Leben in diesem Sinne gestaltet, dass Ideen, Werte, Argumente, Erkenntnisse über soziale Ordnung außerordentlich wichtig sind, um die politische Ordnung zu einer mehr freiheitlichen zu machen. Jetzt komme ich zurück zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe. zu seiner Freiheitsdefinition. Wir erinnern uns noch mal kurz daran. Freiheit ist dieser Zustand, in dem ein Mensch nicht dem willkürlichen Zwang durch den Willen eines anderen oder anderer unterworfen ist. Entschuldigung. Das grenzt Hayeks Freiheitsbegriff ab von vielem. Erstens, Freiheit in seinem Sinne ist nicht gleichbedeutend mit politischer Freiheit. Das, was ich jetzt sage, kann man in viel umfangreicherer und besser formuliert, aber auch ein bisschen länger in der Verfassung der Freiheit ganz gut nachlesen. Ist nicht gleichbedeutend mit politischer Freiheit. Also mit der Freiheit, politische Entscheidungen beeinflussen zu können, durch Wahlen, auch durch öffentliche Debatte und so etwas. Nein, damit ist es nicht gleichbedeutend. Denn das bedeutet ja, dass man letztlich Entscheidungen über Zwangsentscheidungen mittrifft, die einen dann selber über Zwangsmechanismen betreffen. Also es ist nicht gleichbedeutend mit politischer Freiheit. Deshalb können zum Beispiel Bewegungen auch für nationale Unabhängigkeit oder Bewegungen raus aus dem Kolonialismus ein Freiheitselement haben, haben aber es nicht automatisch. Und zwar deshalb, weil danach immer wieder eine politische Ordnung entstehen kann, die zwar demokratisch ist, aber trotzdem sehr viel Zwang einsetzt und die individuellen Freiheiten sehr stark beschränkt. Freiheit bedeutet nicht die Freiheit von materieller Not oder die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse. Man hört immer wieder in der Debatte, ja, frei kann man ja nur sein, wenn es einem gut geht, finanziell und so, wenn man alle möglichen Ressourcen zur Verfügung hat. Hayek grenzt sich von dieser Idee sehr weit ab. Er sagt, man kann frei sein, ohne in irgendeiner Weise wohlhabend zu sein, und man kann sehr unfrei sein und trotzdem über große materielle Ressourcen zumindest verfügen, zumindest gut leben können. Er nennt eine ganze Menge Beispiele aus der Geschichte dazu. Wichtig ist diese Unterscheidung. Freiheit bedeutet nicht Freiheit von materieller Not oder die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, wenn auch der umgedrehte Zusammenhang ganz klar ist, auch für ihn, und der lässt sich, den kann man nur immer wieder betonen, in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, in der individuelle Freiheit garantiert ist, inklusive Eigentum, Rechtsstaatlichkeit und so, schafft materiellen Wohlstand, den keine andere Gesellschaftsform jemals auch nur annähernd erreichen konnte. Und schließlich noch an dieser Stelle eine weitere Abgrenzung. Freiheit ist nicht gleichbedeutend mit innerer Freiheit, mit der Freiheit, den eigenen Wünschen zu folgen. Es gibt ja diese ganzen Diskussionen, eigentlich sind wir ja gar nicht frei und so etwas, weil wir Trieben unterliegen, irgendwelchen anderen Zusammenhängen unterliegen. Wir können eigentlich den eigenen Wünschen gar nicht folgen, wir können sie vielleicht gar nicht kennenlernen. Das ist eine Position, die Hayek auch nicht teilt, der er einiges Interesse widmet, wie Menschen sozusagen zu so diesen inneren Zwängen kommen. Aber das ist für ihn keine Frage der politischen Philosophie, keine Frage dessen, was wir erreichen wollen, wenn wir eine politische Ordnung analysieren, bewerten und dann vorsichtig umgestalten. Also, Freiheit ist nicht politische Freiheit. Freiheit bedeutet nicht die Freiheit von materieller Not oder die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse und ist nicht gleichbedeutend mit irgendetwas wie innere Freiheit. Freiheit war für Hayek, darum hat er ja so viel Platz gewidmet, außerordentlich wichtig. Und er hat ihre Bedeutung in einem sehr schönen Zitat einmal hervorgehoben, was ich jetzt mal kurz vorlesen werde. Und hier von dort aus geht es dann weiter in sehr viele andere Aspekte seines Werkes. Freiheit, die nur gewährt wird, wenn im Voraus bekannt ist, dass ihre Folgen günstig sein werden, ist nicht Freiheit. Wenn wir wüssten, wie Freiheit gebraucht werden wird, würde sie in weitem Maße ihre Rechtfertigung verlieren. Wir werden die Vorteile der Freiheit nie genießen, nie jene unvorhersehbaren Entwicklungen erreichen, für die sie die Gelegenheit bietet, wenn sie nicht auch dort gewährt ist, wo der Gebrauch, den manche von ihr machen, nicht wünschenswert erscheint. Unser Vertrauen auf Freiheit beruht nicht auf den vorhersehbaren Ergebnissen in bestimmten Umständen, sondern auf dem Glauben, dass sie im Ganzen mehr Kräfte zum Guten als zum Schlechten auslösen wird. Und hier kommt schon ein Motiv ganz klar zum Vorschein, das Hayeks Werk an vielen Stellen durchzieht, das konstitutiv für das Werk ist, nämlich seine Überzeugung, dass wir über die Zukunft gar nicht sehr viel wissen können, sondern dass wir viel darüber wissen können oder überhaupt nur etwas darüber wissen können, wie bestimmte Institutionen, wie bestimmte Werte grundlegend funktionieren und was sie grundlegend ermöglichen. Dass die Zukunft offen ist und dass wir überhaupt nicht das Instrumentarium haben, sie genau vorherzusehen oder auch genau zu gestalten, sondern dass wir nur darauf vertrauen können, dass Menschen, wenn sie Freiheit und individuelle Verantwortung haben, ihre eigene Zukunft so gestalten werden, dass die Zukunft in gewisser Weise positiv ist, dass sie besser ist als das heute, dass sie ihr eigenes Schicksal gestalten werden und damit auch unser aller Schicksal positiv beeinflussen werden. Auch wenn natürlich nicht alle Menschen die richtigen Entscheidungen, das wissen wir sowieso erst hinterher, oder Entscheidungen, die die Mehrheit gut findet, treffen werden. Gerade diejenigen, die Entscheidungen treffen, die die Mehrheit in einer bestimmten Situation nicht treffen würde, sind entscheidend für die Freiheit. Bevor ich nun dazu komme, wie sich das in seinem Werk dann noch genauer dargelegt hat, zum Beispiel in seinem Werk zu einer freiheitlichen Verfassung, unsere kurze Werbedurchsage. Man kann, wenn man will, Sie können, wenn Sie wollen, für Asozial und für das ganze Audioangebot von Eigentümlich Frei auch bezahlen. Dann können Sie das in zweierlei Weise tun. Sie können für das gesamte Audioangebot bezahlen oder Sie können anklicken, nur für eine bestimmte Sendung bezahlen zu wollen. Wir freuen uns über alles. Eigentümlich Frei freut sich über alles. Wie das funktioniert, das finden Sie auf allen Plattformen, auf denen Sie jetzt diesen Podcast hören, direkt darunter. Da ist auch der Link, wie man bezahlen kann und so weiter. Aber trotzdem ist es natürlich auch weiterhin frei verfügbar. So, jetzt kommen wir also zur Bedeutung einer freiheitlichen Verfassung. Hayek war der Überzeugung, dass eine politische Ordnung, das Zusammenleben von sehr vielen Menschen bei gleichzeitiger Bewahrung und beim gleichzeitigen Schutz der Freiheit nur durch eine Verfassung, die für alle in gleicher Weise gilt, gewährleistet werden kann. Freiheit ist nur durch eine Verfassung mit klaren, einfachen Regeln für alle zu sichern. Das war ein wichtiges. Regeln müssen für alle gelten, die müssen klar, einfach und möglichst langfristig gültig sein. Das klingt erstmal vertraut, aber man versteht es besser, warum ihm das so wichtig war und warum er das abgrenzt zu vielen anderen politischen Entwicklungen, die er beobachtete und die wir bis heute beobachten können, wenn man die Abgrenzung sieht, die eine Verfassung mit klaren, einfachen Regeln für alle abgrenzt von dem, was in der realen Politik oft passiert. Er kritisierte immer wieder staatliche Interventionen in wirtschaftliche Prozesse. Staatliche Interventionen in freiwillige Austauschprozesse. Er meinte, dass hier klare, einfache Regeln, die im Wesentlichen das Eigentum, die Vertragsfreiheit und die Durchsetzung von Verträgen sichern, das Entscheidende sind. Staatliche Interventionen, die in den Preismechanismus, staatliche Interventionen auch in die Gestaltung überhaupt von privaten Verträgen waren für ihn abzulehnen. Und zwar, das geht zusammen mit dem zweiten Argument, was ich hier kurz ansprechen will. Auch demokratische Entscheidungsprozesse müssen in einer Verfassung ihre Grenzen finden. Das betrifft insbesondere Umverteilungsprozesse. Prozesse, in denen in Eigentumsrechte eingegriffen wird, Menschen etwas weggenommen wird und dann anderen gegeben wird. Demokratische Entscheidungsprozesse, er ist da oft relativ nah, wenn auch nicht ganz auf, sozusagen nicht ganz im gleichen Film wie die Public Choice Theory. Er teilt die Befürchtung von vielen aus dieser Richtung, dass demokratische Entscheidungsprozesse dazu führen können, wenn sie nicht durch dazu führen können, wenn sie nicht durch eine Verfassung gebunden sind, durch eine Verfassung begrenzt sind, dass eine Mehrheit oder bestimmte Interessengruppen, bestimmte Gruppen, die einfach laut sind, die sich sehr stark Gehör verschaffen können, sich auf Kosten anderer, auf Kosten von deren Eigentum bereichern können. Das ist eine Kritik, die hat er nicht begründet, die hat er aber systematisch eingebunden. Demokratische Entscheidungsprozesse müssen Grenzen in einer verfassungsmäßigen Ordnung haben. Politische Entscheidungen sollen eben nicht in einer Weise getroffen werden, dass von Tag zu Tag da irgendwie an so Stellschrauben gedreht wird. Das ist ja auch so eine Vorstellung, die viele haben, die er ablehnt, sondern sie soll sich auf langfristige Regeln konzentrieren. Und die müssen auch die politischen Entscheidungen, die kurzfristig vielleicht einmal nötig sind, kurzfristig getroffen werden, müssen binden. Also er war sehr starker Anhänger einer sehr starken und bedingungslos durchgesetzten Verfassung. Warum war er Anhänger einer Verfassung, die nur allgemeine Regeln setzt und so wenig wie möglich in die individuelle Entscheidungsfindung einflusst oder so eingreift, Entschuldigung? Weil er ein Anhänger, und das ist das nächste wichtige theoretische Modell und theoretische Argument, was er bringt, weil er ein Anhänger des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren war. Das ist etwas, was von ihm ganz entscheidend ist zu verstehen. Er betrachtete Wettbewerb nicht wie viele und wie es oft auch heute betrachtet wird, letztlich als einen Kampf um niedrigere Preise, Effizienzerhöhung und sowas. Das ist es auch. Er bestreitet das nicht. Aber die wesentliche Funktion von Freiheit und dem durch eine freiheitliche Verfassung geschützten freien Wettbewerb ist die Entdeckung von Neuem. Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren. Das ist ein ganz entscheidender Gedanke und den muss man sich, denke ich, auch immer mal wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren, bei dem Unternehmer, Innovatoren immer wieder neue Dinge schaffen, die dann getestet werden darauf, ob man sie, ganz plump gesagt, anderen Menschen verkaufen kann oder ob andere Menschen dafür zahlungsbereit sind. Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren geht für ihn auch weit über den engeren Raum der Wirtschaft hinaus. Wettbewerb betrifft sowohl technische Entwicklung als auch Institutionen. Institutionen stehen auch miteinander im Wettbewerb. Zum Beispiel Gesetzgebung verschiedener Länder. Da sie einen starken Einfluss darauf haben, wie sich ein Land entwickelt, stehen sie im Wettbewerb zueinander und Länder, die sich besser entwickeln, tun das, weil sie bessere, freiheitlichere Institutionen haben. Institutionen, die dem freien Wettbewerb und der Verantwortung des Einzelnen mehr Raum lassen, die den Menschen sichert, dass sie die Früchte ihrer Arbeit, ihrer Innovation, ihrer Entdeckung auch ernten können. Er war ein großer Anhänger des institutionellen Wettbewerbs. Diese Idee geht bei ihm sehr weit hinaus über das rein staatliche oder das rein organisatorische. Das betrifft bei ihm auch Werte im weiteren Sinne. Er glaubt, dass sich Gesellschaften besser entwickeln und den Einzelnen eine stärkere Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, Wohlstand zu schaffen, Neues zu schaffen, Innovation zu schaffen. Dass sich also Gesellschaften besser entwickeln, wenn sie freier sind. Und dass diese Gesellschaften, die miteinander im Wettbewerb stehen, dann auch eine große Ausstrahlung haben. Man kann ja sowohl von den Fehlern als auch von dem, was funktioniert, lernen. Und die europäische Entwicklung des letzten, ganz grob gesprochen, halben Jahrtausends spricht dafür, dass Wettbewerb zwischen verschiedenen Systemen ganz entscheidend war. Auch Wettbewerb zwischen Wertordnungen. Eine Ordnung, die auf privatem Eigentum beruht, das als Wert auch tief verankert hat. Wie tief, da kann man heute drüber streiten, aber die das als Wert im Prinzip verankert hat. Eine solche Gesellschaft ist erfolgreicher, schafft mehr Wettbewerb. Und Gesellschaften, Staaten, die das negieren, werden sehr viel weniger wohlhabend sein. Die einzelnen Menschen werden sehr viel weniger wohlhabend sein. Von dem ganzen Teil der Kreativität, der individuellen Freiheit zu denken und sich zu äußern, mal ganz abgesehen. Und drum werden sie im Wettbewerb zurückfallen. Auch das ist etwas, was ganz eindeutig zu beobachten ist. Gleichzeitig haben aber natürlich wohlhabende Gesellschaften auch die starke Tendenz, auf die er auch immer wieder hingewiesen hat, die Grundlagen ihres Wohlstandes zu vergessen. Zu vergessen, warum in ihnen die Menschen so wohlhabend sind, nämlich wegen Eigentum, Eigenverantwortung, der Möglichkeit, Innovationen auszuprobieren, Toleranz, die diese Möglichkeiten auch erlaubt. Wettbewerb ist dann in einem weiteren Sinne ein Mittel, was das Wissen vieler Einzelner produktiv macht. Das Wissen kann nach Hayek nicht in irgendeiner Zentralbehörde oder so etwas konzentriert sein. Deshalb ist staatliche Zentralplanung einer Wirtschaft schon prinzipiell unmöglich, weil das Wissen einfach nicht da ist über die vielen lokalen Faktoren, die in einer Marktwirtschaft wirksam werden. Menschen kennen ihr Umfeld, Menschen interagieren freiheitlich mit vielen anderen auf der Grundlage der Vertragsfreiheit und können so ihr Wissen produktiv machen. Sie können dieses Wissen, das ist teilweise, Hayek beschreibt das ziemlich ausführlich, sogar nur implizit da. Es sind sozusagen Gewohnheiten, es sind Kenntnisse ihrer lokalen Gegebenheiten, sind auch Kenntnisse in ihren jeweiligen Spezialgebieten, könnten die gar nicht sammeln, selbst wenn sie das wollten, zentral, sondern man muss sie das Wissen selber versuchen lassen. Und dadurch entwickelt sich auch die Ordnung weiter. Die Ordnung, da kommen wir dann später dazu, die Ordnung entwickelt sich weiter, eine gesellschaftliche Ordnung, durch das Wirken vieler, durch die Arbeit, durch die Tätigkeit von sehr vielen. Aber sie sollte sich, so sieht das zumindest Hayek, nicht nach und kann sich erfolgreich jedenfalls auch nicht nach einem zentralen Plan, nach einer zentralen Anweisung fortentwickeln. Also Wettbewerb ist ein ganz umfassendes Modell, das er hat. Der Wettbewerb beruht auf Freiheit. Und die wesentliche Funktion geht über die wirtschaftliche Funktion, über die Preisbildungsfunktion hinaus, wenn auch natürlich im Wettbewerb der Preismechanismus ein ganz entscheidender Mechanismus ist. Das ist mein letztes Argument für heute. Um das Wissen Einzelner produktiv zu machen, um auch Produktionsfaktoren so effektiv wie möglich einzusetzen, um Neues zu schaffen, ist ein funktionierender Preismechanismus notwendig. Denn Preise sind das beste Signal, das wir haben dafür, wie Ressourcen genutzt werden können, was sie anderen wert sind und sowas. Ein freier Preismechanismus, da ist ja ganz misesianisch, ist entscheidend für das Funktionieren dieses Wettbewerbs, den er will, eines Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren. Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren für Neues, für Richtiges und als Ausscheidung auch von Dingen, die nicht funktionieren. Die Idee des Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren ist eine ganz entscheidende, die sich dann auch auf das mehr Sozialphilosophische erstreckt. Dazu komme ich jedoch im zweiten Teil meines Vortrages. Für heute verabschiede ich mich erstmal, freue mich, wenn Sie ein paar Ideen haben, über die Sie nachdenken können, weiter nachdenken können. Man kann da vieles, aus meiner Sicht jedenfalls, auf das, was heute so abläuft, anwenden und darüber nachdenken und weiterdenken. Es wird einen zweiten Teil meines Hayek-Vortrages geben in der kommenden Woche. Und ich verabschiede mich bis dahin und verbleibe mit den besten Wünschen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal.